Wir haben hier wirklich einen guten Gott. Ich gehe lieber da hoch, das sehe ich euch alle. Ich kann ja auch nach hinten schauen. Ja, wir haben einen wunderbaren Gott. Ein Gott, der gute Pläne hat mit uns. Ein Gott, der gute Zukunft hat. Darum wird es mir heute gehen. Und ein Gott, der dich genau kennt. Ja, und lass dir eins sagen, mein Vater im Himmel, der liebt dich mehr, als du dir das vorstellen kannst. Und er scharf darauf, zu dir zu reden. Der will es haben, dass du ihn hörst. Ja, und wenn es du schwer hast, auf Gott zu hören, dann mach das als Ziel für dich, dass du den Vater im Himmel hören kannst, was er sagt. Es gibt nichts Besseres, als zu hören, was er sagt. Weil dann kannst du Kraft in deinem Leben haben, die du sonst nicht kennst. Weil Gott, wenn er redet, immer die Kraft auch dazu gibt. Okay, ich möchte noch kurz beten. Wir fangen mal an. Vater im Himmel, du bist ein guter Gott, das weiß ich. Ich habe Dank dafür. Danke, Vater. Aber ich denke immer, wir haben von deiner Güte noch so viel nicht verstanden. So bitte hilf uns, da weiterzukommen. Und hilf uns vor allem, Vater, dass wir nicht durch Unglauben dich behindern. Ja, und so sage ich das auch im Namen Jesu. Auch diese Predigt dient dazu, dass wir einen größeren Glauben an Gott haben. Einen größeren Glauben an ihn. Und dass er mehr mit uns arbeiten kann als vorher, weil er ist ein mächtiger Gott und wir sind der Flaschenhals. Und Vater, das lass uns nicht so sein. Wir wollen Gefäße für dich sein, durch die du fließen kannst. Vater, Gefäße, die dir glauben, die auch einen großen Glauben für dich entwickeln, damit du große Taten tun kannst, Vater. Und das weiß ich, dass du das willst. Du bist gnädig und hilfst uns dabei. Hab Dank dafür, Vater. Amen. Amen. Heute möchte ich euer Denken mal herausfordern. Ich weiß ja nicht, wie du denkst, vor allem über die Zukunft denkst. Das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, da kommen ein paar neue Gedanken heute, die du vielleicht so noch nicht gedacht hast. Oder Gesichtspunkte, die du so noch nicht gesehen hast. Ja, also dann sei offen und denke, oh, das kenne ich noch gar nicht oder das hätte ich ein bisschen anders gesehen. Sei mal offen und schau, was Gott dir sagen will. Ja, zuerst möchte ich, dass ihr euch was vorstellt. Und zwar stellt euch vor, ich habe einen Restaurationsbetrieb für Oldtimer. Beispiel, ne? Ich habe eine Werkstatt, ich habe Mitarbeiter, die das richtig gut können, die das gern machen. Richtig gute Mitarbeiter. Und bei mir kannst du Oldtimer restaurieren lassen. Ja? Und dann stellen wir uns vor, da kommt einmal einer zu mir. Sag mal, es wäre vielleicht gestern gewesen. Hat auf dem Hänger hinten einen alten Mercedes 300 SL. Das ist ein Auto, was selten ist, was sehr begehrt ist. Aber leider, das ist ganz schön kaputt. Verrostet. Manches funktioniert nicht mehr richtig, der fährt auch nicht mehr. Ja, und da kommt zu mir und sagt, Herr Himmelreich, ich möchte gern, dass Sie den restaurieren, bis 1. Mai soll er fertig sein. Dann schaue ich mir den an, sehe schon, meine Mitarbeiter, die in der Werkstatt, die schauen auch schon rum, denken, ah, das Auto wird uns gern reparieren und restaurieren, ne? Ein 300 SL. Ne? Wenn ihr nicht wisst, was das für Auto ist, dann bitte ich ums erste Bild, dann werdet ihr sehen, was das für eins ist. Das ist so einer. Ja? Bloß nicht so schön wie der. Der schaut gut aus, hat einen guten Lack, ja, wie er innen drin ausschaut, sieht man nicht. Ne? Aber der hat's nötig. Dann sage ich, ja, wissen Sie was? Was soll man denn machen an dem Auto? Ja, alles. Der soll ausschauen wie neu oder besser. Der Motor muss gut funktionieren, die Bremsen müssen gut funktionieren, weil ich habe was besonders vor mit ihm. Sage ich, naja, das wird aber bei 20.000, 30.000 bleibt das nicht, was wir da reinstecken müssen. Geld spielt keine Rolle. Machen Sie, ich habe alles Geld, was Sie brauchen. Machen Sie das, reparieren Sie das Auto, das muss tiptop in Ordnung sein, funktionieren und super ausschauen. Wunderbar. Also wir gehen an die Arbeit. Ne? Und kannst dir vorstellen, da gibt es viel zu tun, ich will in die Einzelheiten nicht gehen. Aber meine Leute lieben das, so ein Auto reparieren zu dürfen. Restaurieren, dass es richtig schön ausschaut. Ne? Da habe ich Spezialisten für den Lack, Spezialisten, die Bauteile nachbauen können. Ne? Und andere, die Elektrik machen können und dann Leistungsprüfstand haben wir auch und zu schauen, ob er das da Leistung bringt. Also ideal alles. Ne? Okay, jetzt geht die Zeit weiter. Im März kommt er her und sagt, ich möchte mal schauen, wie weit es mit meinem Auto ist. Sagen wir, schauen Sie her, so weit ist es schon. Sagt er, ja, schaffen Sie es auch wirklich bis 1. Mai? Ja, denke ich schon, das müssten wir schon schaffen. Wahrscheinlich sind wir ein bisschen eher fertig. Ja, das ist mir wichtig. Wissen Sie, was am 1. Mai ist? Am 1. Mai ist ein Crashrennen. Wisst ihr, was das ist, ein Crashrennen? Da fahren Autos auf einem Parcours und die crashen, die fahren gegeneinander, crashen sich gegenseitig und wer am Schluss noch fahren kann, hat gewonnen. Ja? Jetzt lassen wir das Bild da, bitte. Lass mal das Bild noch da. Also, kannst du dir vorstellen, okay, nehmen wir das, okay, das war der, nicht so schön ausschauende, das nächste Bild bitte. So hätte er ausschauen sollen, ne? Aber jetzt überlegt einmal, was meint ihr, wie die Arbeitsmoral meiner Mitarbeiter wäre? Wenn sie hören, der wird jetzt gecrasht demnächst. Mal, die lieben solche Autos, ne? Die mögen es, so eins herzustellen, aber wenn die wissen, am 1. Mai ist dann aus mit ihm. Mein so Auto ist, sagen wir mal, bestimmt 500.000 Euro wert. Kann auch über Millionen gehen, je nachdem, ob es einer besonders gern haben will oder so. Ne? Aber überlegt einmal, meine Mitarbeiter, die werden entsetzt. Die hätten keinen Spaß mehr an der Arbeit. Die würden sich auch nicht mehr so reinhängen, nicht mehr leidenschaftlich arbeiten dafür, wenn der sowieso geschrottet wird. Ne? Und genauso könnte es sein, dass wir mit der Welt umgehen. Wir Christen meinen manchmal, es wird immer schlimmer auf der Welt. Es geht sowieso alles im Bach runter. Warum sollen wir noch investieren? Und der Vater im Himmel will diese Haltung gar nicht haben. Ja? Der Vater im Himmel hat eine schöne Welt gemacht. Und unsere Aufgabe ist, das haben wir schon bei Adam und Eva gesehen, er hat einen Garten gemacht. Die Menschen reingesetzt, hat gesagt, schaut her, ist ein schöner Garten. Das ist ein Beispiel. Und jetzt macht die ganze Welt schön. Das ist das, was eigentlich der Auftrag für die Menschen war. Schau, ist ein Garten, ich bin bei euch, macht die ganze Welt schön, die ganze Welt soll ein schöner Garten werden. Ja? Und wenn wir jetzt denken, ach, mit der Welt geht's abwärts und ich weiß, wovon ich rede. Leute, ich habe auch so gedacht. Ihr werdet es kaum glauben, ihr kennt mich ja so nicht, aber als ich verheiratet war, wollte ich keine Kinder in die Welt setzen. Ich dachte, die Welt wird immer schlechter. Und in die Welt noch Kinder setzen? Ich weiß nicht. Wirklich, ich habe so gedacht. Und das Wort von Luther, als ich es gelesen habe, ne? Wenn auch morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Dieses Wort hat mir so viel Mut gegeben, dass ich gesagt habe, jawohl, ich will Kinder haben. Dann habe ich mir gleich, habe ich gleich vier haben wollen. Meistens hätte ich meine gute Hanna nicht mehr. Also, und dann musste ich, habe ein Haus gebaut, ne? Dann musste ich zur Sicherheit eine Lebensversicherung, Risikolebensversicherung abschließen. Ich habe mich so geärgert, dachte, Mai, die läuft über 30 Jahre. Mai, da werden die Banken wahrscheinlich zu längst pleite gegangen sein. Ich werde nie was davon haben. Ja, die 30 Jahre sind längst vorbei. Ich habe das Geld gern genommen dann. Versteht ihr es? Aber ich war so pessimistisch. Und ich hätte niemals eine Lebensversicherung abgeschlossen, weil ich den Banken gar nicht getraut habe. Ne? Also, aber schaut her, ist es nicht unsere Aufgabe, dass so wie das Auto schön ist, auch die Welt schön ist? Der Vater im Himmel hat uns dazu gesetzt. So, und jetzt will ich, ich habe ein paar Schritte, wo ihr mir bitte gedanklich folgen sollt. Ja, und im ersten Schritt möchte ich euch jetzt zeigen, dass die Welt eigentlich schon immer besser geworden ist in den letzten 200 Jahren. Immer besser geworden. Dann möchte ich gerne das nächste Bild haben. Schaut her, das sind die Mordraten von 1300 bis 2000. Deutschland müsste die untere durchgezogene Linie sein. Ja, und du siehst, dass die Welt immer sicherer geworden ist. Ja, im Jahr 1300 gab es in Deutschland wahrscheinlich 40 Morde pro 100.000 Einwohner. Zurzeit sind wir vielleicht bei, was weiß ich, bei 3? Ich weiß es auch nicht genau. Ja, also schon bloß von den Morden her ist es sicherer geworden. Ja, die Welt hat sich zum Besseren verändert. Und schaut mal hin, um 1500 rum ist es besonders, da ging es los, dass es eigentlich besser geworden ist. Um 1500, ne? Und überlegt einmal, was 1500 war. 1517 vielleicht? Lutherjahr haben wir jetzt erst gehabt, stimmt's? Da war die Reformation in dem Bereich. Und mit vielen Daten der Welt ging es ab 1500 aufwärts. Und wisst ihr, woher das kommt? Der Luther hat was von Gott, was Gottes Gedanken waren, in der Welt wieder etabliert. Der Mensch ist geliebt vor Gott, ist wertvoll vor Gott und ist seinem Gewissen verantwortlich vor Gott. Und durch Glauben an ihn kann man gerettet werden. Und das hat so viel Gedankenfreiheit gebracht, ja, dass die Welt sich gut weiterentwickeln konnte. Das nächste Bild bitte. Da seht ihr unten im roten Feld, wie sich der Anteil der Bevölkerung, wie sich der Anteil der Bevölkerung, der extrem arm ist, entwickelt hat. jetzt hier von 1820 bis 2015. Ihr seht, dass das erst aufwärts ging und jetzt die letzten, sagen wir, die letzten 50 Jahre ging es ordentlich abwärts. Das ist der Anteil der Bevölkerung an der Welt, die extrem arm sind. Ja, ich hätte aber ein anderes Bild noch gehabt, wo dann die in relativer Armut sind. Auch das ist runtergegangen. Die Menschen sind nicht mehr so arm wie früher. Ja, wenn es früher, sagen wir mal, 1 Milliarde waren, das ist Englisch hier, ne? 1 Milliarde Menschen, da sind es heute vielleicht 700 Millionen, ich weiß es nicht genau, 700 Millionen, aber die Weltbevölkerung ist gewaltig angewachsen. Die ist im selben Zeitraum von 1 Milliarde auf, ja, jetzt haben wir vielleicht 7,5 Milliarden oder sowas gewachsen. Also der Anteil ist, die Leute, die, sogar die Leute, die Anzahl der Leute, die nicht mehr extrem arm sind, ist besser geworden, ist weniger geworden. Das nächste Bild bitte. Jetzt kommt was Interessantes. Schaut mal, hier sind in Großbritannien Leute gefragt worden, wie sie das einschätzen. Ob in den letzten 30 Jahren der Anteil der Leute, die extrem arm sind, zugenommen hat oder gleich geblieben ist oder besser geworden ist. Und du siehst, dass nur 12% der Leute, die da befragt worden sind, annehmen, dass die Armutsrate gesunken ist. Das heißt, jeder meint, die Leute sind immer ärmer geworden. In Wirklichkeit ist es ganz anders. Ja? Und so sehen wir die Welt eigentlich viel schwärzer, als sie ist. Ja? Nächstes Bild bitte. Das ist die Anzahl der Toten, die in bewaffneten Konflikten zwischen Staaten oder wo Staaten gekämpft haben, gewesen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg hier, ja? Das ist also der Zweite Weltkrieg, ist hier nicht dabei. Das siehst du am Anfang eine große Linie, das ist vor allem in Asien und Ozeanien. Ich schätze mal, das war der Koreakrieg dann. Und dann sieht er noch einmal 1960, 70, das wird der Vietnamkrieg sein. Ne? Und ganz am Schluss, das kleine Hubel da, das ist das die Bürgerkriege oder die Kriege in Nahost, die wir zurzeit haben. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, Leute, es ist nicht so, dass durch kriegerische Konflikte immer mehr Leute sterben. Das ist gar nicht so. Ja? Also das hat auch abgenommen. Und das geht wellenförmig. Natürlich gibt es immer Zeiten, wo es besser ist und wo schlechter ist. Aber insgesamt, die Tendenz ist zum Besserwerden. Dann bitte das nächste Bild. Etwas, was uns früher, so in den 70er, 80er, 90er Jahren, gedanklich zu schaffen gemacht hat, Bevölkerungsexplosion. Ja, da gab es damals 1970 den Club of Rome und die haben uns klar gemacht, dass es mit der Welt jetzt bald zu Ende geht, weil die Bevölkerung kann nicht mehr ernährt werden, wir werden viel zu viele und die Ressourcen sind zu Ende. Die haben damals nachgewiesen und jeder hat es geglaubt, dass die, wenn wir so weitermachen, damals 1970 war das, ja, wenn wir mit unserem Erdölverbrauch so weitermachen, wird es noch 20 Jahre halten, dann gibt es kein Erdöl mehr. Ja, das haben die uns nachgewiesen. Jeder hat es geglaubt. Heute ist immer so weit, dass wir sagen, wenn wir so weitermachen, reicht unser Erdöl noch 50 Jahre. Ja, also wegen mir können wir auch dann später, wenn es keine Autos gäbe, auch alle mit Elektroautos fahren. Das geht nicht darum, sondern da gibt es Leute, die weisen uns nach, wie schlimm das alles wird. Ja, und später merkt man, ist gar nicht so schlimm. Ja, und auch hier, schaut her, Bevölkerungswachstum. Ihr seht, es ist eine Kurve, die wahrscheinlich so bei ungefähr 12 Milliarden endet. Ne? Auch jetzt merkt man schon, dass die Leute pro Ehepaar oder pro Paar weniger Kinder haben als noch vor, wann war das? 1960 vielleicht. Ja? Und es ist anzunehmen, dass mit mehr Wohlstand, mehr Bildung, das auch sich ungefähr einpendelt auf 12 Milliarden. Ich habe das Bild nicht dabei, ich könnte euch sehr viele solche Bilder zeigen können. Ja? Aber es ist so, dass der Aufwand, um eine Person zu ernähren, in den letzten 50 Jahren, glaube ich, auf ein Fünftel gesunken ist. Das heißt, in den letzten 50 Jahren kannst du mit demselben Aufwand 50 Mal mehr Leute ernähren, als eben vor 50 Jahren. Ja? Und also das ist lässig, auch mit dem, wie wir es jetzt haben, da braucht man keine Wüsten renaturieren oder sowas. Jetzt können wir lässig 12 Milliarden Leute ernähren. Auf unserem Planeten. Ja, das, und stellt euch vor, das passt so. Da sind wir 12 Milliarden dabei, bleibt's. Wunderbar. 12 Milliarden Menschen. Ja, aber ihr seht, das ist also keine große Gefahr, jetzt auch das Bevölkerungswachstum nicht. Ich glaube, es kommt noch ein Bild. Ja, genau. Ein Bild auch. Das ist die Kindersterblichkeit seit 1800 bis 2015 in der ganzen Welt. Natürlich, in Deutschland haben wir eine sehr geringe Kindersterblichkeit. Aber du siehst hier, in der ganzen Welt ist die Kindersterblichkeit gewaltig zurückgegangen. Die Menschen werden ja auf der ganzen Welt älter und sind gesünder. Da sagst du, ja, das ist ja gut, das sind diese Daten, aber die Freiheit hat zugenommen. Ich hatte ein Bild gehabt, allerdings ist das nicht auf die Ferne so gut zu sehen. Da kann man erkennen, dass der Anteil der Weltbevölkerung, die in Demokratien leben, in den letzten 100 Jahren zugenommen hat und zugenommen hat. Ja? Demokratien sind meistens auch die Länder, wo man auch halbwegs Freiheit hat. Ja? Und wie schaut es denn mit dem Reich Gottes aus? Wir sehen Reich Gottes meistens als, wie viele Leute an Jesus glauben oder sowas. Ja? Das werden wir heute ein bisschen erweitern. Aber Reich Gottes, das ist so, da hat die Christenheit auch einen großen Wachstumsschub hingelegt. Und zur Zeit, letztens haben wir es, glaube ich, in der Gemeinde sogar gesagt, wenn ich mich recht erinnere, war das so, dass in China jeden Tag 28.000 Menschen sich bekehren. 28.000 Menschen. Ja? Und überlege mal, das ist eine tolle Zahl, in China allein. Ja, und bei uns in Deutschland ist es mit den Neubekehrungen etwas geringer, ja, aber in der Welt wächst das Evangelium. Die Gläubigen werden mehr. Selbst in arabischen Staaten wächst die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob es in Syrien so ist, aber im Prinzip wächst die Gemeinde, hat ein ordentliches Wachstum. Ich habe eine Pastorin mal kennengelernt, die hat in Dubai eine Gemeinde und die ist auch, wann habe ich die getroffen? Vor 2 Jahren, glaube ich. Die ist auch gewachsen von 100 auf 500 Mitglieder. In 10 Jahren oder in 8 Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. So, also, hört mal, die Daten, die objektiven Daten sind eigentlich gut für uns. Es ist besser geworden. Da denkst du vielleicht, ja, mit Familie. Ist die Familie ist doch so angegriffen heutzutage. Ich glaube es nicht ganz. Natürlich ist es angegriffen, aber wisst ihr was? Es ist auch mit Familie besser geworden. Weißt du warum? Wir sind die erste Generation, wo die Väter wirklich sich um die Kinder auch kümmern. Ganz offiziell, die sollen das ja auch. Die erste Generation. Und ich weiß noch, als ich im Glauben vorwärts gegangen bin, neue Schritte gegangen bin, da gab es keinen, der mir gesagt hat, Klaus, toll, was du machst, wir stehen hinter dir, wir glauben dran, dass du weitergehst. Das hat es nicht gegeben früher. Heutzutage, ihr jungen Leute, wenn ihr weitergeht im Glauben, ne, sag mal, feuern wir euch an, sagt, wunderbar, geht weiter. Wir glauben an euch. Wir glauben, dass ihr Großes erreichen werdet. Das gab es früher nicht sowas. Dass sich Väter um die Kinder gekümmert haben. Ja, das ist erst modern seit 30 Jahren. Und ein Kind braucht Vater und Mutter. Und noch eins habe ich gelesen letztens. Da war so ein Gleichstellungsbeauftragte. Die haben irgendwelche Umfragen durchgeführt, wie denn die Frauen heutzutage so denken. Und da haben die festgestellt, dass die Frauen ein viel mehr klassisches Familienbild als früher haben. Die war ganz entsetzt, was kann man denn da machen? Ja, die jungen Leute, die denken wieder traditionell. Trotz allem möglich, was da gibt. Die denken wieder traditionell. Und ich habe ja mal Mädchen unterrichtet und die habe ich auch immer gefragt, heute mal, Leute, wer glaubt denn von euch, wer hätte gern von euch so klassische Familie, Vater, Mutter und Kind, in Klammer ER. Wer von euch Mädchen hätte es gern? Sind fast alle Hände hochgegangen. Und da habe ich gefragt, so, und wer von euch glaubt denn, dass er das erreichen kann, eine glückliche Familie? Da waren es vielleicht noch 5 Hände. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Die Leute wollen das, wir müssen ihnen helfen. Ja? Also, ich glaube nicht, dass es so abwärts geht mit der Welt. Und jetzt habe ich ganz schön Bibeltext. Da möchte ich erst einmal mit euch einen Bibeltext lesen in Jesaja 60, 1 und 2. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Ich denke, das ist auch an die Gemeinde gerichtet, an uns Christen oder an das Volk Gottes und wir sind ja Volk Gottes. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. So ist es ja. Ne? Es ist in der Welt ganz schön viel Finsternis. Und viele wissen nicht, wozu sie leben, wozu sie dienen, wozu es gut ist. Viele haben Angst und müssen immer an sich denken, weil niemand anders an sie denkt. Ja, wir haben es besser. Wir haben einen Gott, einen Mächtigen, der an mich denkt. Da brauche ich nicht die ganze Zeit an mich denken. Ja? Und jetzt lesen wir bitte schon mal die nächsten zwei Verse an. Jetzt kommt was Interessantes. 3 und 4. Also Vers 3 reicht schon. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Wisst ihr, was das heißt? Die Welt sehnt sich nach dem Licht, was wir haben. Die sehnt sich nach dem Licht. Und wenn das Licht wirklich leuchtet, dann kommen die auch. Das interessiert die. Genauso wie es bei den Mädchen war, ne, die gerne glückliche Familie hätten und nicht wissen, wahrscheinlich schaffe ich es nicht oder wahrscheinlich geht es nicht. Aber eigentlich sehen sie sich danach. So ist jetzt hier mit dem Jesaja gesagt, so ist Finsternis auf der Erde, aber wir haben Licht. Und wenn wir das Licht zeigen und wenn das deutlich ist und attraktiv ist, dann haben wir eine tolle Zukunft vor uns. Jetzt möchte ich mit euch einige Bibelstellen anschauen, die davon sprechen, dass das Reich Gottes groß und mächtig wird. Ja? Das Reich Gottes groß und mächtig. Nicht so, ich habe früher gedacht, ne? War früher in einer anderen Gemeinde, ich habe eigentlich gedacht, ja, wenn die Zeit zu Ende geht und bevor der Herr Jesus wiederkommt, wird es ganz schlimm werden. Da kann ich nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen. Dann bin ich unterdrückt, dann muss ich irgendwo welche Höhlen fliehen. Und dann, hoffentlich schaffe ich es überhaupt durchzuhalten. Vielleicht wird der Heilige Geist noch weggenommen am Schluss. Dann bin ich ganz allein. Und hoffentlich schaffe ich es durchzuhalten, bis der Jesus wiederkommt oder bis ich entgegengerückt werde oder sowas. Ne? Aber ich weiß nicht, wer von euch vielleicht so noch denkt. Das könnt ihr vergessen. Das kannst du vergessen. Ne? Weil der Vater im Himmel hat anderes vor. Es ist finster in der Welt und wir sind Licht. So, und jetzt kommen Haufen Texte, die zeigen, dass das Reich Gottes wächst. Lukas 13, Vers 20 und 21. Na, heute seid ihr nicht ganz so schnell. Soll ich es aufschlagen? Lukas 13, Vers 20 und 21, ja. Ja, Jesus hat gesagt, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Wisst ihr, was das heißt? Das Reich Gottes ist Sauerteig. Und dann nimmt man was und tut es unter das Mehl und dann tut man es anrühren und am Schluss ist der ganze Mehl Sauerteig. Der Jesus hat gesagt, so ist das Reich Gottes. So ist das Reich Gottes. In die Welt gesetzt und die ganze Welt wird durchgemischt. Die ganze Welt wird gesäuert. Ist was anderes als, es wird immer schlechter in der Welt und es geht mit uns abwärts, oder? Da, das Reich Gottes breitet sich aus. Und es durchsäuert alles, alles. Das schlagen wir jetzt nicht extra auf. In Jesaja 9, Vers 5 steht, dass Jesu Herrschaft groß werden wird. Da ist von dem Erlöser die Rede und seine Herrschaft wird groß werden. Das machen wir jetzt nicht. Jetzt schauen wir was Interessantes an. Daniel 2, Abvers 31. Daniel 2, Abvers 31. Das ist ein interessanter Text. Ihr kennt es wahrscheinlich so, aber so habt ihr es vielleicht noch nie gesehen. Der Nebukadnezar hat einen Traum gehabt, ein Standbild. Und keiner außer dem Daniel konnte ihm das erklären, was es bedeutet. Das heißt es hier. Der Daniel spricht also. Sieh ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dann schauen wir weiter. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Keinerlei Spur war mehr davon zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Dieser Stein ist das, was durch Jesus gekommen ist. Das ist das, was durch Jesus gekommen ist. Und wieder ist es ganz interessant. Schaut doch mal, nicht von Menschenhand. Gekommen hat sie zermalmt, sodass es nichts war. Der Staub, das ist ein Bild für nichts. Da kommt der Wind und weht den Staub weg. Also diese mächtigen Reiche, ja, das ist nichts geworden gegenüber dem Königreich Gottes. Das ist nichts geworden. Und dann heißt es, der Stein selber, der ist gewachsen, ist ein großer Berg geworden. Berg spricht immer von Autorität. In der Bibel ist der Berg ein Bild für Autorität. Ja? Und am Schluss hat er die ganze Erde ausgefüllt. Was meint er, was das über das Reich Gottes aussagt? Ja, alles ist kaputt gegangen von den Dingern. Also gut, les mal bitte den Vers 44 noch, oder? Lass mich mal schauen. Ja, Vers 44 und 45. Da spricht also der Daniel zum König Nebukadnezar: Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Ja? Und dann sagt der Daniel weiter zum König: Wie du gesehen hast, von dem Berg ein Stein losbrach. Und zwar nicht durch Hände und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Und der König Nebukadnezar war ganz überwältigt. Wow, der allmächtige Gott, der wird ein Reich bauen. Ein Reich, was groß wird, was stark wird, was wächst, die ganze Erde ausfüllt. Das ist dieses Bild von dem Stein. Leute, wir haben als Reich Gottes haben wir eine große Zukunft vor uns. Weil das kommt noch. Ja? Matthäus 28, Vers 18 bitte. Den Text kennen wir alle gut. Und irgendwann vor 2-3 Jahren habe ich immer gemerkt, oh, da steht ja was drin, was ich bisher nicht gemerkt habe. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben, Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist der nächste Vers bitte. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin alle Tage bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Da sind zwei Sachen drin, die sehr interessant sind. Macht alle Nationen zu Jüngern. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt nicht, geht hin und schaut, ob ihr in den Nationen Leute retten könnt. Das heißt, macht alle Nationen zu Jüngern. Vielleicht ist der Gedanke ein wenig zu groß für dich, dass die Deutschen ein Jüngervolk werden. Das kann ja sein. Aber vielleicht ist auch nicht möglich, dass die ganze Welt so Jüngernation wird. Aber ich weiß eins, mein Vater im Himmel, der gibt uns keine Aufgaben, die unlösbar sind. So ist mein Gott und deiner auch. Das heißt jetzt nicht, dass wir das heute in den nächsten 3 Tagen machen können. Aber da steht was vor uns, da ist was möglich, was wesentlich mehr ist, als wir bisher gesehen haben. Und hier heißt es, unser Auftrag geht für alle Nationen, zu Jüngern machen. Und dann heißt es, und lehret sie halten oder bewahren alles, was ich euch geboten habe. Das heißt, wir sollen den Leuten beibringen, wie sie richtig leben sollen. Ja, wie sie richtig leben sollen. Wir sollen ihnen beibringen. Und wisst ihr was? Frankreich hat einmal einen Präsidenten gehabt, Giscard d'Estaing hat er, glaube ich, geheißen. Der ist zu Wahrsagern gegangen, hat viel Geld dort gelassen. Viel Geld. Aber der arme Mensch, die haben ihm bestimmt nicht viel helfen können. Aber es gibt einen Gott, der helfen kann. Wenn der Giscard d'Estaing das gewusst hätte, dass es einen Gott gibt, der alles kann, der alles weiß und der die Menschen liebt, den er fragen kann, bin mir sicher, der hätte ihn gefragt. Das ist unsere Chance. Viele Politiker wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Das ist nicht leicht, Politiker zu sein, Bundeskanzler zu sein oder sowas. Das ist wirklich nicht leicht. Du hast diese Schwierigkeiten, an allen Seiten Fernseher von dir, wollen was von dir haben, wollen haben, dass du es genauso machst, wie sie wollen. Und du, armer Mensch, stehst mittendrin und musst was entscheiden und weißt gar nicht, was richtig ist. Ja, wenn wir das verständlich machen, es gibt einen Gott, den man fragen kann. Mei, das ist attraktiv für Menschen, wirklich. Also, es geht mir hier darum, dass es einen Auftrag gibt, der so groß ist, dass wir nicht wissen, wie wir es machen sollen. Aber man muss erst mal sehen, dass es so einen großen Auftrag gibt. Die Nationen zu Jüngern machen, dass die Deutschen eine Jüngernation werden, dass die Deutschen so leben, wie Gott sich das gedacht hat. Da steht's. Ne? Das passt nicht dazu, dass man sagt, oh, es wird immer schwieriger für uns werden, es wird immer schlimmer werden, hoffentlich schaffen wir es bis zum Ende. Das Denken passt da nicht dazu. So, jetzt ist die Frage, was ist eigentlich Gottes Reich? Und da lesen wir auch noch einen Text. Da bin ich schon bald fertig mit meinen Texten. Matthäus 12, Vers 26 bis 29. Matthäus 12, ab Vers 26. Da hat Jesus einen Dämon ausgetrieben, dann sagt er, weil er angeklagt worden ist, dass er mit dem Satan selber Dämonen austreiben würde, ne? Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen? Wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt? Erst dann kann er sein Haus rauben. Wisst ihr, was Jesus da sagt? Das Reich Gottes ist stärker. Und das Reich Gottes ist dann gekommen, wenn es manifestiert. Dann ist es gekommen. Man kann viel reden und denken an das Reich Gottes, aber es muss manifestieren, damit es kommt. Und hier, oder anders mal sagt Jesus, geht hin in die Dörfer, predigt, dass das Reich Gottes gekommen ist und heilt die Kranken. Treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Sprecht, Gottes Herrschaft kommt. Und die Leute haben es damals demonstriert. Die Jünger sind hingegangen, waren ganz begeistert. Ne? Jawohl, das funktioniert, wir können die Kranken heilen. Ne? Die sollten also hingehen und sagen, passt auf, jetzt kommt Gottes Herrschaft. Habt ihr Kranke? Dann haben sie die Kranken geheilt und das hat Gottes Herrschaft gezeigt. So war der Auftrag. So, das war Gottes Reich. Deswegen müssen wir Gottes Reich ein bisschen, das Verständnis von Gottes Reich ein bisschen größer noch machen. Es geht nicht darum, sagen wir, es geht auch darum, aber nicht nur, dass Menschen sich zu Gott bekehren und Gottes Kinder werden. Ja, erlöst werden. Das ist eine Seite. Eine wichtige Seite, die ist gut und richtig. Aber Gottes Reich ist mehr. Stellt euch vor, da ist eine Evangelisationsveranstaltung, da bekehren sich 10 Männer, die recht Trunkenbolde waren. Die haben gesoffen, ihre Frauen schlagen, besoffen waren. Ja, die bekehren sich und hinterher schlagen sie ihre Frauen genauso weiter. Hat sich das Reich Gottes ausgebreitet? Ja, nicht. Aber wenn die sich bekehren und schlagen die Frauen nicht mehr, dann hat sich das Reich Gottes ausgebreitet. Dann ist was geschehen von dem, was Gott will. Ja, und deswegen steht es auch im Vater Unser, die ersten Bitten. Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, das heißt deine Herrschaft komme hierher. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf der Welt. Es soll geschehen, was Gott will. Da soll man darum bitten, dass es geschieht. Ja, und das heißt aber auch, dass nicht automatisch das geschieht, was Gott will, sondern da muss man stärker sein, um den Starken, anderen Starken was raus wegrauben zu können. Und deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen, das Reich Gottes kommt in Kraft, sagt der Paulus, nicht in Worten, sondern in Kraft. Aber dann ist es attraktiv für Menschen. Oder ein Beispiel, der Zachäus, ein Zöllner, wahrscheinlich ein ganz normaler Zöllner, der schlechtes Gewissen hatte, aber der hat die Leute ausgenommen. Der durfte Zoll festlegen, durfte für sich was verwenden, aber der konnte dann sagen, na, heute gibt's doppelt so viel Zoll, dann mussten die Leute doppelt so viel Zoll oder Steuern zahlen. Und der ist richtig reich gewesen. Dann hat Jesus gesagt, heute muss ich zu dir kommen. Ist in sein Haus gegangen und er war so überwältigt von Jesus, dass er gesagt hat, alles gebe ich zurück, was ich unrechtmäßig genommen habe. Und dann will ich auch noch weitere Gaben geben. Da hat sich das Reich Gottes ausgebreitet. Da hat jemand was gemacht, was Gott will. Hat Gott kennengelernt und macht das, was er will. Ja, das ist ein Mensch, der egoistisch war, ist großzügig geworden. Da hat sich das Reich Gottes ausgebreitet. Also Reich Gottes ist vor allem auch da, wo Menschen das tun, was Gott will. So ist ja auch die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben ein deutsches Recht. Und im Prinzip wird es meistens wohl eingehalten. Ne? Und in unserem Bereich, ob du jetzt so eine Person bist oder so, früh oder bald geboren, 1900, oder erst 2000 geboren bist, oder was weiß ich wann, ne? Ob du sehr alt bist oder sehr jung, eigentlich, ob du braune Farbe hast, gelbe Hautfarbe oder weiße, ganz egal, bei uns ist Deutschland und da richtet man sich nach diesem Gesetz. Und so ist Gottes Reich, da richtet man sich nach dem Gesetz, was Gott will, das ist Gottes Reich. Und dann können auch die Leute dazu. Und dann müssen Bekehrte da sein. Das heißt, ich denke, wenn, sagen wir mal, Deutschland eine Jüngernation werden soll, ich glaube nicht, dass alle Leute bekehrt sind, also alle Leute Gottes Kinder sind. Aber wenn wir den zeigen, schaut her, so ist der beste Weg zu leben. Und dann müssen wir es demonstrieren. Die müssen sehen, dass wir glückliche Familien haben. Die müssen sehen, dass es gut ist, ein großzügiges Leben zu führen. Und dass wir deswegen nicht ärmer, sondern bloß immer reicher werden. Die müssen sehen, dass unser Gott heilt. Ja, das ist unsere Aufgabe, Licht zu sein. Also das Reich Gottes ist auch, dass Leute sich bekehren und ins Reich Gottes kommen sozusagen, aber auch, dass Gottes Wille geschieht. So, da sagst du ja, aber was ist denn mit den schrecklichen Prophezeiungen, die wir lesen, vor denen wir manchmal Angst haben? Ich möchte auch darauf ein bisschen eingehen. Und zwar, eines haben wir schon gelesen, im Jesaja 60 heißt, siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkle Völker oder so ungefähr. Je nachdem, wie man es übersetzt. Haben wir gerade gelesen, ne? Das stimmt. Aber dann heißt es, aber bei dir geht's Licht auf und die Völker kommen zu dir. Das ist ein ganz anderer Blick, als wenn ich bloß sehe, es wird immer dunkler. Ne? Jetzt ein anderer Text, den möchte ich gerne mit euch lesen, Matthäus 24, Abvers 15. Das ist ein ganz bekannter Text, der uns öfters Angst macht. Matthäus 24, Abvers 15. Da redet Jesus über die Endzeit. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Bietet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie vom Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Da heißt noch, und wenn dann jemand zu euch sagt, hier ist Christus, oder dazu glaubt es nicht, und es werden viele falsche Christus und Propheten aufstehen. Ja? Aber wisst ihr was, Leute? Das hat sich schon längst erfüllt. Das, was wir da gelesen haben, hat sich schon lange erfüllt. Das geht ums Volk Israel. Geht um Jerusalem. Und Jerusalem ist 70 nach Christus zerstört worden. Aber das war nicht das Schlimmste. Dann Juden haben immer wieder Aufstände gemacht. Die sind im Land wohnen geblieben, haben immer wieder Aufstände gemacht. Und so ungefähr 130 nach Christus hat es den Römern gereicht. Die haben gesagt, so und jetzt reicht's. Immer wieder machen sie uns Schwierigkeiten. Kein Volk ist so widerspenstig wie die, jetzt werden wir sie ausrotten. Und dann haben die Römer Krieg geführt gegen die Juden und haben dann natürlich erfolgreich gekämpft. Das war um 132 nach Christus. Und das müssen Sie nachlesen. Die haben dann 90% der Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung getötet. 90%. Und ein paar haben sich noch versteckt in Höhlen und in Bergen. Ja, 90% haben sie getötet. Und es war damals auch außerhalb von Judäa eine ganz schwierige Zeit für die Juden. Viele sind umgebracht worden. Ja? Und das hat damit zu tun. Gräuelbild der Verwüstung. Die haben ein Bild vom Zeus, glaube ich, in den Tempel gestellt, ein Schwein geopfert. Das haben sie vor Jesu Geburt gemacht, haben sie aber auch dann nochmal gemacht. Deswegen haben die Juden solche Aufstände gemacht am Schluss wieder. Ne? Und so, das jüdische Volk wäre fast ausgerottet worden. Und schon 70 nach Christus, diese Prophezeiung haben ja die Christen gewusst. Und der Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, schreibt, als er in Jerusalem eingeschlossen worden ist, bei der ersten Zerstörung da, oder nicht die erste Zerstörung, bei dieser Zerstörung 1970 nach Christus, ne? Da sind die Christen, als dann die Heere weggezogen sind, war wieder frei, und da sind die Christen alle raus aus Jerusalem. Da ist keiner von den Christen gestorben in Jerusalem. Ne? Also von den Judenchristen oder messianischen Juden, könnte man besser sagen. Also das hat sich längst erfüllt da. Ja, und jetzt kann ich nicht auf alles eingehen. Und es geht mir darum, dass wir verstehen, wir haben wirklich eine gute Zukunft vor uns. Der Vater im Himmel hat uns solche Aufträge gegeben, die sind so groß. Und das ist möglich, sowas zu machen. Es ist möglich, dass Gottes Reich groß wird in Deutschland. Ja, und deswegen ist es so gut. Und deswegen freut es mich immer, wenn ich euch zum Beispiel deine Kinder sehe. Ne, jetzt haben wir ein kleines Kind wieder gesegnet heute. Ne, die haben eine gute Zukunft vor sich. Eine gute Zukunft. Das heißt nicht, dass es immer leicht sein wird. Na, wenn wir anfangen, wirklich Gottes Reich auszubreiten, in die Gesellschaft hineinzuwirken, ja, dann gibt es Widerstand, natürlich. Aber dafür hat auch Jesus gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deswegen können wir ja die Menschen, die Nationen zu Jüngern machen. Ja, das wird nicht einfach sein, es wird auch Opfer kosten, das ist klar. Aber wir müssen das mal sehen, dass wir eine ganz große Zukunft vor uns haben. Gerade die jungen Leute. Meine erste Predigt, an der ich hier bin, habe ich immer gepredigt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, über die Berufung und den Gottesblick auf die jungen Leute. Ja? Und ich bin sicher, das ist so. Ich bin sicher, die jetzt jung sind, die haben eine große Möglichkeit, dass Deutschland wieder christlicher wird, dass der christliche Glaube und christliche Ethik wieder zum Tragen kommt. Das heißt, dass Wahrheit wieder was gilt und was wert ist, dass die klassische Familie, dass man einsieht, dass das die beste Möglichkeit ist, Kinder großzuziehen, dass Gerechtigkeit da ist. Ja, das sind die Werte des Reiches Gottes. So. Also wir wissen, wir haben einen großen Auftrag. Und es gibt in der Bibel viel mehr Verheißungen, dass Großes auf uns wartet, als Prophezeiungen, dass Schreckliches auf uns wartet. Manches könnte man, also eins will ich bloß anreißen, in dem, was wir gelesen haben in Daniel 2. Da heißt es auch, dass, nein, in Daniel 2 ist nicht, dann ist noch mal, der Daniel hat nochmal so einen Traum gedeutet, wo Griechenland, der Alexander der Große, als Ziegenbock dargestellt ist. Und der Daniel hat es ausgelegt. Und er sagte, und der Ziegenbock wird die ganze Welt beherrschen. Ja, der Ziegenbock wird die ganze Welt beherrschen. Ja, der Alexander der Große, der hat ja nicht einmal Europa beherrscht. Er hat Griechenland gehabt, Türkei, den Nahen Osten, Afghanistan bis an die Grenze von Indien ungefähr. Aber die Bibel sagt, er wird die ganze Welt beherrschen. Ja, und zwar deswegen, weil es eigentlich aus der Sicht der Juden gemacht ist. Das, was die Juden betrifft. Und das war tatsächlich so, war auch in Ägypten, oder Ägypten hat auch dazu gehört. Also für die Juden war das, die ganze Welt um sie herum, durch Griechenland beherrscht. Und jetzt zum Antichristen, vor dem wir vielleicht Angst haben. Ne? Der Antichrist, der macht, dass keiner kaufen kann, verkaufen kann oder so. Ne? Da müsst ihr mal schauen, in Jesaja stehen Prophezeiungen für die Endzeit. Da heißt es, dass 5 Städte in Ägypten sich dem bösen Herrscher widersetzen werden. 5 Städte in Ägypten. Der Antichrist wieder nach Jerusalem. Ne? 5 Städte in Ägypten, weißt du was, das ist nicht weit weg. Schon in Ägypten gibt es 5 Städte in der Endzeit, die sich dem Antichristen nicht beugen werden. In Ägypten. Und du brauchst nicht Angst haben, dass er die ganze Welt ewig lang beherrscht oder so. Ja? Außerdem sagt der Paulus, der Antichrist ist schon da. Ne? Also, da brauchst du keine Angst haben, dass er die ganze Welt beherrschen wird. Und Gott findet für uns die Möglichkeit, da durchzukommen, durch schwierige Zeiten. Das Wichtige ist, der Auftrag ist, dass wir die Völker lehren sollen, so zu leben, wie Gott es will. Ja, also auch wenn die Bibel sagt, die ganze Welt oder die ganze Erde oder sowas, ne, ist es eigentlich nie die ganze Erde gewesen. Ja, das hat damit zu tun, dass es eine bestimmte Literaturgattung war, das, wenn man so in die Zukunft schaut. Ne? Und da tun wir auf bestimmte Art und Weise was ausdrücken. Genauso bei uns, wenn es einen Liebesroman liest, hat er andere Ausdrucksweise als der Krimi. Ja, oder andere Ausdrucksweise als die als Dokumentationen oder sowas. Und so ist halt auch da immer von Jerusalem aus gesehen. So, jetzt kommen wir zu meinem letzten Gedanken. Ich glaube, dass unser Land und wahrscheinlich auch Europa auf eine wichtige Zeit zusteuert. Und es könnte Zeit sein, ähnlich turbulent und ähnlich gnädig wie zur Zeit Luthers. Wisst ihr, der Luther, der hat eigentlich gar keine Reformation machen wollen. Die hat was wahr ist, verbreitet. Er wollte eigentlich die katholische Kirche reformieren, damit sie Sachen, die nicht gut sind, abschafft. Aber das, was er gebracht hat, er hat so Nahrung gefunden in den Köpfen der Leute, weil die Zeit reif war dafür. Das ist ein Feuer gewesen, was der Luther nicht mehr klein gebracht hat. Und da kam die Reformation daher, die so viel Segen gebracht hat. Und wo es eigentlich mit dieser Reformation auch wieder losging, dass es mit der Christenheit aufwärts gegangen ist. Ne, weil wir jetzt endlich wieder wissen, dass wir Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus haben. Und so glaube ich, dass das so eine Bibelrede dann von Kairos-Zeit, dass sowas wieder kommt. Das kommt wieder eine Kairos-Zeit, wo es flutscht, wo es läuft. Und ich denke, das wird die nächste Generation nach uns sein, die sowas nutzen kann. Ne, und die das Potenzial hat, auch unser Land wieder christlicher zu machen. Aber wisst ihr, was da nicht gut ist? Das ist der letzte Gedanke, mag euch überraschen. In dem Zusammenhang ist eine Naherwartung nicht hilfreich. Weißt du warum? Ich kenne das, was Naherwartung ist. Weil da die Gemeinde, wo ich früher war, da war das. Ne? Und ich habe die alten Leute gesehen, ne? Die gesagt haben, Mai, wenn wir das gewusst hätten, dass die Welt so lange noch lebt, sind wir ohne Rente da. Weil die gesagt haben, Jesus kommt jetzt bald wieder, volle Kraft für Jesus. Wir arbeiten nicht mehr, wir machen keine Ausbildung mehr. Ne? Aber wenn es heißt, dass wir die Völker zu Jüngern machen sollen, dann müssen wir Pläne machen, langfristige Pläne. Wenn du jetzt meinst, dass Jesus in den nächsten 2 Jahren sicher wiederkommt, dann machst du keine langfristigen Pläne mehr. Und wisst ihr, was das Dumme dabei ist? Es gibt andere, die haben langfristige Pläne. Und so ist es gewesen in den letzten 50 Jahren. Ja, ehrlich. Schau, da gab es die Generation, die 68er, recht rebellisch, diese Leute, ne? Und so. Und die wollten die Gesellschaft verändern, haben es nicht geschafft. Was haben sie gesagt? Dann müssen wir halt Marsch durch die Institutionen machen. Das haben die gemacht. Die haben das geplant. Machen wir gute Ausbildung, gehen wir in die Politik, gehen wir in die Wirtschaft, damit wir die Gesellschaft beeinflussen können. Die haben langfristig geplant. Ja, die haben es geschafft. Und vieles von dem, was wir heute auch als negativ erleben, manches haben sie ja gut gemacht, kann man nicht sagen, nicht anders sagen, aber manches haben sie auch schlecht gemacht. Ne? Das kommt von dieser Generation her. Ja? Aber wenn jetzt eine Generation ist, die strategisch denkt, denke mal für 30, 40 Jahre. Ja? Und dann kannst du, wenn du dann das Gedanken auch hast, mein Gott ist mit mir. Und es muss nicht mit Deutschland abwärts gehen. Mit Deutschland kann es aufwärts gehen. Wenn wir das machen, was Gott will, ja, dann bist du wie einer, der so ein Auto restauriert, und der keine Angst haben muss, dass es geschrottet wird. Und das ist so wertvoll. Ja, das bete ich ganz kurz noch. Vater im Himmel, du hast große Gedanken und haben dich oft zu klein gemacht, Vater. Und du bist viel besser, als wir gedacht haben. Das weiß ich. Vater, so hilf uns bitte, dass wir als Gemeinde und auch als einzelne Personen, dass wir in die Zukunft gehen können, wie du es willst, mit dem Glauben, den du hast. Vater, und es braucht keinen Glauben zu denken, dass es immer schlechter wird. Aber es braucht einen Glauben, einen großen Glauben zu sehen, dass unser Volk gerettet werden kann, dass unser Volk eine jüngere Nation werden kann für Jesus. Dafür braucht es Glauben, Vater. Gib uns Glauben. Hilf uns zu glauben, Vater. Auch wenn wir nicht wissen, wie es gehen kann, Vater. Aber du hast einen Auftrag gegeben, Vater, und der Auftrag ist erfüllbar. Wahrscheinlich nicht innerhalb von 20 Jahren oder von 10 Jahren, aber der Auftrag ist erfüllbar, Vater. Weil du gibst nichts, sagst uns nichts zu tun, was man auch tun könnte. Hab Dank dafür, Vater. Aber so danke ich dir, Vater im Himmel, dass du uns es zutraust, weiterzugehen mit dir und auch die Gesellschaft zu erreichen. Vater, und dass du gute Pläne mit unseren Ländern hast, gute Pläne mit Deutschland, gute Pläne mit Europa, Vater. Danke, Vater. Halleluja, Vater. Sei gelobt und gepriesen, Vater. Und wir sagen im Namen Jesu, wir wollen groß von dir denken. Wir wollen groß von unseren Möglichkeiten denken, Vater. Wir sind keine kleinen, unbedeutenden Menschen, wir sind keine Würmer, sondern wir sind Gläubige, die einen mächtigen Gott haben. Das wird sich immer mehr auswirken. Amen.